Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich genieße die Gegenwart Gottes hier sehr. Ich möchte mit Gebet anfangen, Herr, und möchte dir danken für deine Präsenz, für deinen Geist, für deine Gegenwart, für deine Liebe, deine Erbarmen, deine Treue. Ich möchte dir danken für diese Gemeinde. Ich möchte, dass diese Gemeinde ein Gefäß ist, und ich erlebe das so, ein Gefäß, das dich einlädt, das dir Raum macht, das sich dir zuwendet und das in Verbindung mit dir ist. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für diesen Morgen. Und ich bete, dass du durch mich etwas wirkst, was in diesen Geist deiner Liebe und deiner Gegenwart hineinwirkt und es vertieft und verstärkt. Und ich bete um einen Geist der Offenbarung, einen Geist der Erkenntnis, dass du das Wort aufschließt, dass du die Herzen aufschließt in Jesu Namen und dass etwas von deiner Präsenz verändernd, transformierend, erweckend, erhebend geschenkt wird durch mein Wort und durch die Art und Weise, wie du Gnade gibst, dieses zu empfangen, zu deiner Ehre. Amen. Ja, es stimmt, was einleitend gesagt worden ist. Ich war zwar sehr oft hier in diesen Räumlichkeiten über die Jahre, aber kaum am Sonntagvormittag, meistens am Freitagabend. Und umso mehr freut es mich und ehrt es mich, auch hier am Sonntagvormittag zu sein. Und ich möchte gerne über ein Thema sprechen, das auf mehreren Ebenen mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Und dieses Thema heißt Hoffen und Hoffnung in Zeiten der Erschütterung. Hoffnung in Zeiten der Erschütterungen. Ich habe das in den letzten Jahren auf zwei Ebenen erlebt. Auf einer ganz existenziellen, persönlichen Ebene, die Erschütterung erstmal und dann die Hoffnung. Aber ich erlebe das auch als Deutscher, ich erlebe das auch in unserem Land, ich erlebe das als Europäer, ich erlebe das als jemand, der in der westlichen Welt zu Hause ist. Und da gibt es auch enorme Erschütterungen, zunehmende Erschütterungen und Zerreißproben. Mein letztes Buch ist Deutschland in der Zerreißprobe. Und von daher auf beiden Ebenen, auf der persönlichen und auf der höheren Ebene, habe ich mich mit Erschütterungen auseinandergesetzt. Auf der persönlichen Ebene, nur ganz kurz, aber damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, ich hatte in den letzten 3-4 Jahren 2 Schlaganfälle und die haben mich erschüttert. Und das waren sehr existenzielle Erschütterungsmomente, die ich erlebt habe und durchlaufen habe. Aber in diesen habe ich, und das ist das Zeugnis und das ist das Wichtigere, ich habe die Treue Gottes erlebt. Ich habe die Nähe Gottes erlebt. Und ich habe erlebt, wie der Herr mir auch diese Erschütterungen zum Besten hat dienen lassen, in einer Weise, die mich sehr glücklich stimmt und dankbar stimmt. Inmitten von Zerbruch, inmitten von Erschütterungen, inmitten von Schwachheit kam mir Gott nochmal auf eine neue Weise näher. Und ich kann heute sagen, ähnlich wie das Hiob gesagt hat, ich hatte dich nur vom Hörensagen gekannt. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich bin in der inneren Offenbarung, im inneren Sehen, dem Herrn deutlich näher gekommen durch diese schwere Zeit. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich nochmal eine frischere Perspektive für unser Land, für Israel, für Europa bekommen. Und diese Metaebene, in der ich mich sehr gerne und über die Jahre und Jahrzehnte bewegt habe, hat nochmal eine andere Färbung bekommen, behaupte ich jetzt mal. Und auf diesem Hintergrund möchte ich 2 Verse vorlesen und dann in die Bibelarbeit einsteigen. Der erste Vers ist Hebräer 12 und da haben wir 27 und 28 und danach gehen wir zu Matthäus 27. Aber Hebräer 12, ich lese die beiden Verse mal vor aus meiner Übersetzung, der Schlachterübersetzung. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und mit Ehrfurcht. Und hier im Hebräerbrief in Kapitel 12 spricht der Autor des Hebräerbriefes diese endzeitliche Entwicklung an. Also er geht davon aus, dass es endzeitliche Prozesse sind, nämlich einmal die Erschütterung dessen, was geschaffen ist, des Sichtbaren, des Materiellen, die menschlichen Werke und dann das Hervortreten des Unerschütterlichen durch das Vergehen des Erschütterlichen. Und die Ermutigung des Autors des Hebräerbriefes an die Gläubigen ist, Gläubige, die auch in Verfolgung, in Bedrängnis sind, und ich bin dankbar, dass wir für die Verfolgten gebetet haben heute, das ist: richte dein Herz, richte dein Lebensfundament, richte deine Energie, richte deine Zeit auf das Unsichtbare und den Unsichtbaren aus. Das ist die Ermutigung. Das, was um uns herum ist, hat einen vergänglichen Charakter. Das ist nur auf Zeit und es wird vergehen. Aber der Ewige, er bleibt. Der Unsichtbare, der auf dem Thron sitzt, er bleibt. Und neben dem Vater auf dem Thron sitzt Jesus zur rechten Hand des Vaters. Er bleibt. Sein Reich bleibt. Das, was ihm wichtig ist, was er tut, was er verheißen hat, das bleibt. Seine Verheißungen bleiben. Sein Wort bleibt. Seine Versprechungen zu Israel hin bleiben, inmitten von Erschütterungen. Israel geht durch mächtige Erschütterungen, durch massive Traumata, durch großen Schmerz. Aber in all dem, er weiß sich, der Mächtige, der Allmächtige, der Unsichtbare als derjenige, der die Verheißungen Abraham, Isaak und Jakob erfüllt. Durch Schmerz, durch Wehen, durch Erschütterungen hindurch. Aber seine Verheißungen bleiben. Er hat auch der Gemeinde Jesu Verheißungen gegeben. In allen Erschütterungen, allen Reinigungsprozessen, die wir als Gemeinde durchleben, das, was von ihm ist, sein Wort, seine Verheißung, seine Offenbarung, auch sehr spezifisch für diese Gemeinde hier, für euch, für mich persönlich, das, was Gott gesprochen hat, das hat Ewigkeitscharakter. Das bleibt. Manches drumherum mag sich verändern, aber das, was von ihm kommt, das bleibt. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender. Er ist derjenige, der das Wollen vollbringt, aber auch die Erfüllung dessen, was in unser Herz liegt, an Verheißung und Berufung und Wollen. Der Ewige, der Auferstandene, er bleibt. Das Unsichtbare, das unerschütterliche Reich bleibt. Und es wächst. Inmitten der Erschütterungen wächst das kommende Reich. Inmitten der Geburtswehen bereitet der kommende Herr sein ewiges Reich vor und sein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Aber das, was auf Erden kommt, kommt mit Ewigkeitscharakter. Kommt mit Ewigkeitsverheißung. Und das sind diese Ebenen, die ganz persönliche Ebene und diese höhere Ebene, die mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben, auf unterschiedliche Weise. Und ich will hier versuchen, ein Stück weit einen Zusammenhang zu schaffen zwischen diesen beiden Ebenen, dem persönlichen und dem bigger picture, dem größeren Bild. Und jetzt würde ich gerne zum Matthäus-Evangelium Kapitel 24 wechseln und da die Verse 4 bis 8 lesen. Und da heißt es: Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Also der Kontext hier ist, dass Jesus mit seinen Jüngern in der Nähe des Tempels, des Tempelberges sitzt. Und die Jünger haben Jesus auf den Tempel aufmerksam gemacht und sind ganz begeistert gewesen über dem, was Herodes da in den Jahrzehnten zuvor geleistet hat als Architekt und als Baumeister und als König. Und Jesus stimmt in diese Begeisterung nicht mit ein. Er nüchtert seine Jünger. Und statt dass er da über den Jubel, was den Tempel betrifft, mit einstimmt, macht er die Jünger auf andere Zusammenhänge aufmerksam. Und das ist der Beginn der sogenannten Endzeitreden Jesu. Matthäus 24, Matthäus 25, dann eine andere Fassung in Markus 13, nochmal eine andere Fassung in Lukas 31. Und wenn man diese vier Kapitel in Ruhe durchliest und sich die Zeit nimmt, auch zu sehen, was ist übereinstimmend in diesen Evangelien, was ergänzt sich auch gegenseitig, dann bekommt man ein ziemlich klares Bild über die Endzeit. Und da gibt es auch Hinweise darauf, dass unsere Generation in der Endzeit lebt. Ein Hinweis ist in Matthäus 24, ich deute es hier nur an, da sagt Jesus, ihr kennt doch die Wettervorhersagen eurer Zeit. Ihr wisst, wann Sommer kommt, wann Winter ist, wann die Sonne wie aufgeht oder untergeht und könnt das Wetter vorhersagen. Und ich sage euch, es kommt die Zeit, da wird der Feigenbaum wieder blühen. Und was heißt es, der Feigenbaum wird wieder blühen? Der Feigenbaum in der Bibel ist ein Bild für Israel. Und zwar öfters im Alten, im Neuen Testament zusammen wird der Feigenbaum vielleicht 25 Mal erwähnt. Und in der Regel und in der Mehrzahl ist es ein Kontext, wo Israel unter Gericht steht. Es ist im Kontext von Gericht und die Warnung ist, dass der Herr, der König, der Bräutigam Israels, dass er Gericht über Israel bringt, weil der Feigenbaum nicht die Früchte bringt, für die er gesetzt worden ist von Gott. Aber hier ist die große Ausnahme. Hier sagt Jesus, dieser Feigenbaum wird wieder blühen in der Zukunft. Und das ist etwas, was so faszinierend ist für mich und für unsere Generation, wenn wir es denn verstehen. Die Wiederherstellung Israels ist ein Zeichen, dass die Wiederkunft Jesu näher rückt. Es ist ein Zeichen der Endzeit. Es ist ein Wunder der Weltgeschichte. Ein Volk, verstreut über mehr als 100 Völker, kommt wieder zurück in das historische Land, in das verheißene Land, in das Bündnisland, das Gott dem jüdischen Volk gegeben hat, zur Zeit Abrahams, Isaak und Jakobs. Es kommt wieder zurück und wird dort wieder fruchtbar. Und dann das Nächste ist auch in den Endzeitreden Jesu. Und wer das notieren möchte, in Lukas 21, 24, da ist im gleichen Kontext und in der gleichen Perspektive von Jerusalem die Rede. Und ich interpretiere das etwas, ihr könnt es gerne nachlesen, Lukas 21, 24, da sagt Jesus voraus, und Jerusalem wird für lange Zeit unter der Herrschaft von nichtjüdischen Völkern stehen. Und Luther übersetzt es, Jerusalem wird zertrampelt werden von den Heidenvölkern, gedemütigt, geknechtet, entwürdigt. Lukas 21, 24. Bis dieser Zeitabschnitt vorbei ist. Bis Jerusalem wieder jüdisch wird. Bis Jerusalem wieder unter jüdische Souveränität kommt. Wann ist das passiert? In unserer Generation. Am 7. Juni 1967. Nach der Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 ist der zweite Abschnitt der Erfüllung biblischer Prophetie geschehen an Jerusalem, an dem, was Jesus vorhergesagt hat, am 7. Juni 1967. Biblische Prophetie kommt in Erfüllung. Und an Israel sehen wir es am konkretesten. Da kann man ein Datum daran setzen. Da kann man ein historisches Ereignis daran setzen. Da können Historiker darüber schreiben. Und weil Israel in einem Prozess der Wiederherstellung ist und wir sind mittendrin, Israel ist mittendrin und wir in unserer Zeit sind mit drin. Dürfen wir aber erwarten, dass sich, was sich bis hierher erfüllt hat, wird sich weiterhin erfüllen an Verheißungen über Jerusalem, an Verheißungen über Israel, bis Jesus zurückkommt nach Jerusalem. Und dann wird der König Davids, der Sohn Davids, in der Stadt Davids, sich auf den Thron Davids setzen, um von Jerusalem aus Frieden und Gerechtigkeit über die ganze Welt zu bringen. Der große Traum der Menschheitsgeschichte. Und jetzt nochmal zurück zu Matthäus 24, also der Kontext ist die Endzeitreden Jesu. Und jetzt möchte ich mehr auf die persönliche Ebene gehen. Das war jetzt praktisch der große Rahmen, jetzt auf der persönlichen Ebene. Und da sagt Jesus seinen Jüngern ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt Acht und erschrecket nicht. Das lese ich nochmal, weil darauf will ich dann einsteigen. Habt Acht und erschrecket nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Es werden hier sein Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Für Seuchen könnte man auch ein modernes Wort nehmen. Pandemie. Aus meiner Sicht ein Teil der Endzeitwehen, von denen Jesus vor 2000 Jahren erzählt hat. Hungersnöte, Kriege und Kriegsgeschrei, das ist alles sehr aktuell, sehr relevant und tendenziell mit steigender Tendenz. Aber der Begriff, der mich damals vor 3 Jahren etwas so tief berührt hat, auch inmitten meiner eigenen Krise, ist dieses Wort, habt Acht und erschrecket nicht. Und ich habe das als erstes gelesen in einer englischen Übersetzung. Und diese englische Übersetzung sagte, see to it that you are not panicking. See to it that you are not panicking. Habt Acht darauf, dass ihr nicht in Panik verfallt. Unter diesen Endzeitwehen, diesen erschütternden Umständen. Und das hat sehr zu mir gesprochen. Und ich habe dann wirklich den Herrn gefragt. Jetzt, das war kurz nach dem Schlaganfall. Das war inmitten existenzieller Erschütterungen und Bedrohungen. Herr, was kann ich tun, um nicht in Angst und Panik zu verfallen? Wie kann ich selbst dazu beitragen? Wie kann ich Verantwortung übernehmen? Wie kann ich tätig werden dahingehend, dass nämlich nicht Angst und Hoffnungslosigkeit übermannt, sondern dass ich dich erlebe, wie du in der Krise diese Krise mir zum Besten dienen lässt und mir ein stärkeres Fundament für meine weitere Zukunft schaffst. Das war der Schlüssel meiner Frage, meiner Suche, meiner Gebete und dann auch meiner Maßnahmen. Und aus dem heraus möchte ich 5 Punkte nennen, die mir geholfen haben und in denen ich auch gearbeitet habe und tätig geworden bin. Wie willst du mir helfen, dass ich in diesen Erschütterungen in mir und um mich herum nicht in Angst und in Panik verfalle. Wie willst du mir helfen? Und die 5 Punkte waren Gottes Antwort darauf. Das erste ist die Überschrift, behüte dein Herz. Die erste Überschrift. Und es kommt aus Sprüche 4,23, wo es heißt, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behüte dein Herz. Und großes Thema in mir und auch in meiner Umsetzung. Herr, wie kann ich mein Herz behüten und bewahren? Zum Beispiel vor Bitterkeit. Wie kann ich mein Herz bewahren? Zum Beispiel vor Unvergebung. Wie kann ich mit meinem Herzen umgehen? Zum Beispiel inmitten von Enttäuschungen. Wie kann ich mein Herz bewahren? Inmitten von Zerrüttung und Erschütterung. Und das war eine Frage, die mich zum Herrn getrieben hat. Und ich bin da auf ein oder zwei biblische Hinweise gekommen, die kann ich hier nur andeuten in der Zeit, die mir bleibt. Aber ich bin zum Beispiel, ihr könnt es aufschreiben und nachlesen, da gibt es das Gleichnis vom Seemann, das kennt er ja im Großen und Ganzen. Und in Lukas 8, Vers 14, im Kontext des Gleichnisses vom Seemann, redet Jesus über das Wort, das unter die Dornen fällt. Den meisten vielleicht so grob bewusst. Der Seemann streut das Wort aus, das fällt auf vier verschiedene, sagen wir mal, Herzensverfassungen, Verfasstheiten, in Bildern ausgesprochen. Eins dieser Bilder waren die Dornen. Das Wort fällt unter die Dornen und wird erstickt. Das Wort, das dazu gesetzt ist, Frucht zu bringen, fällt unter die Dornen und wird erstickt. Und da wird in diesem Gleichnis vom Seemann im Zusammenhang mit den Dornen vor drei Dingen gewarnt. Jesus warnt in diesem Gleichnis, in diesem Kontext vor drei Dingen. Das erste ist Sorgen. Das zweite ist Reichtum. Und das dritte ist Vergnügungen. Und Sorgen, denke ich, ein Thema, das wir alle kennen, mit dem wir alle kämpfen und herausgefordert sind. Und der Herr sagt hier, pass auf, dass mein Wort nicht unter das Gestrüpp von Sorgen fällt. Und dass mein Wort, meine Verheißung, meine Wirkungen in deinem Leben, die auf Zukunft und Hoffnung angelegt sind, dass die nicht erstickt werden und verkümmern unter den Dornen, unter den Sorgen des Alltages. Oder auch durch ein falsches Vertrauen auf Reichtum. Gibt es ja auch im Neuen Testament, in der ganzen Bibel, gibt es sehr viele Hinweise, dass der Herr einerseits unser Versorger ist und andererseits wir nicht in falscher Weise unser Vertrauen auf vergänglichen Reichtum setzen dürfen, weil uns das enttäuschen wird, früher oder später. Und das Dritte ist Vergnügungen, Ablenkungen. Ja, und wenn man Netflix anschaut und alle möglichen Sachen anschaut, die gerade in der Pandemiezeit aufgeblüht sind, ja, das war ein starkes Ablenkungsbedürfnis da. Und der Umgang mit Ablenkung war ein Thema für mich. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt und den Herrn gesucht und gerungen um die Frage, Herr, wie möchtest du mir helfen, dass ich nicht der Versuchung erliege, mich in falscher Weise durch Sorgen oder Reichtum oder Ablenkungen, Vergnügungen in eine Atmosphäre begebe, in einen Einflussbereich begebe, der nicht der Einflussbereich des Heiligen Geistes ist, der deiner Gegenwart nicht mehr Raum macht, sondern der das erstickt und verkümmern lässt. Damit habe ich gerungen. Und ich empfinde, das ist ein Thema zwischen meiner Frau und mir, dass der Herr uns Gnade gegeben hat, in diesen letzten 3 Jahren insbesondere, Gnade gegeben hat, an diesen 3 Herausforderungen und Gefährdungen mehr Stabilität und Rückgrat und Geradlinigkeit zu entwickeln, zum Herrn hin. Und dann komme ich später noch drauf, auch im Zusammenspiel miteinander. Aber das ist die erste Ermutigung vom Herrn, behüte dein Herz. Das ist meine Ermutigung an euch. Behütet euer Herz und habt Acht, wo euch die Sorgen des Alltages oder der trügerische Reichtum oder problematische Vergnügungsangebote in eine falsche Richtung ziehen. Zweitens, die zweite Überschrift lautet: Bringe Frieden in deine Beziehungen. Und da heißt es im Römerbrief 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und in Epheser 4 heißt es ergänzend dazu, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Frieden in unserem Beziehungsumfeld, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, im Hauskreis, in den Vernetzungen und Beziehungsgeflechten, in denen ihr zu Hause seid. Soweit es an euch liegt, haltet Frieden mit allen oder jagt dem Frieden nach. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Akzentsetzung. Das ist was, was man aktiv, dem man nachverfolgen kann, wo man dran arbeiten, sich engagieren kann. Jagt dem Frieden nach, dem Frieden mit deinen Geschwistern, insbesondere mit deiner Familie, mit deinen Nächsten, mit deinen Lieben. Und das ist eine Herausforderung. Es liest sich so leicht und es liest sich so hübsch. Aber das ins echte Leben zu bringen, ist eine große Herausforderung. Und ich bin dankbar auch, dass hier spezifiziert ist, halte Frieden mit allen, soweit es an dir liegt. Du hast deine Verantwortung, andere haben ihre Verantwortung, aber der Herr spricht hier zu der Verantwortung von jedem Einzelnen, von uns, von seinen Nachfolgern, von seinen Erlösten, von seinen Heiligen. Er spricht zu uns über unsere Verantwortung, unsere Aufgabe. Und er sieht genau in unser Herz und er sieht in unsere Gedanken und er erkennt unsere Bemühungen, wo wir dem Frieden nachjagen und wo auch Grenzen gesetzt sind, die aber nicht in unserer Verantwortung liegen. Bringt Frieden in deine Beziehungen. Das ist ein Weg, die Angst, die uns in der Endzeit befallen könnte, aus unserem Herzen zu verbannen. Drittens. Ordne deine Finanzen, deine Vermögensverhältnisse. Da heißt es in Sprüche 22, Vers 7, der Reiche herrscht über die Armen und wer beugt, ist des Gläubigers Knecht. Das ist also eine eindeutige Aussage, dass Schulden die Gefahr beinhalten, dass man demjenigen, der uns leid gegenüber, abhängig wird oder im schlimmsten Fall sogar in eine Knechtschaft kommt. Es gibt genug Krisen der letzten Jahre und Jahrzehnte, die Bankenkrise hier und die Eurokrise da und dieses und jenes, kleinere und größere, die schon Erschütterungen gebracht haben im Wirtschaftssystem. Und wenn man heute ein bisschen aufmerksam die Zeitung liest, dann sehen wir auch, dass die Wirtschaft in Deutschland und Europa nicht gerade in seiner besten Verfassung ist. Die Blütejahre sind vorbei, die fetten Jahre sind vorbei, andere Jahre kommen. Und auf diesem Hintergrund ist es wichtig, dass wir nicht in einer problematischen Art und Weise in finanziellen Abhängigkeiten stehen. Und ich will es nur andeuten, das mag als kurzer Hinweis genügen, aber es gehört für mich rein hier in der Fragestellung dessen, wie können wir es vermeiden, dass wir Angst bekommen in dieser Zeit? Und ein falscher Umgang mit Reichtum ist von Jesus selbst angesprochen. Und die Warnung vor Verschuldung ist sowohl in Sprüche angesprochen, als später auch nochmal in Römer 13, 8, wo es heißt, seid niemandem etwas schuldig, sagt Paulus. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Ist das nicht sehr klar, sehr herausfordernd auf der einen Seite, aber wunderschön auf der anderen Seite? Und der Herr möchte uns helfen, jedem Einzelnen. Er hat auch mir geholfen und meiner Frau und uns mit diesem Thema umzugehen in den letzten paar Jahren. Wir sind einen Weg gegangen und wir haben versucht, so gut wir können, aus der Gnade, die Gott uns gegeben hat, haben wir versucht, dieser Warnung ernsthaft nachzugehen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Persönliche und ins Detail gehen, aber es ist mir wichtig genug, das hier als dritten von fünf Punkten zu nennen, Und der Herr möge euch helfen, der Heilige Geist möge euch helfen, das auf eure persönliche Situation zu übertragen. Nun der vierte Punkt. Und es geht immer noch um das gleiche Thema. Pass auf, dass du nicht in Panik gerätst. Schütze dich davor aktiv, dass du nicht in Angst verfällst in diesen Zeiten der Erschütterung, in diesen Zeiten der Geburtswehen, der Endzeit, in denen wir sind. In denen Israel ist, in denen die Gemeinde ist, in denen die Nationen sind auf andere Weise. Hab Acht auf die Einflüsse, denen du dich aussetzt. Und wir haben in Matthäus, haben wir jetzt den Hinweis, wir haben das ja auch schon gelesen, der kommt mehrfach in Matthäus 24 in den Endzeitreden, kommt die Warnung vor Verführung aus dem Munde Jesu, insbesondere an die Generation, die in der Endzeit lebt. Habt Acht. Viele werden sagen, ich bin der Messias. Viele werden sagen, ich bin der Prophet XY. Viele werden sagen, folgt mir nach, ich habe die Wahrheit, ich weiß, wo es lang geht. Und wie ein Rattenfänger werden diese und jene und jene und jene, sei es physisch, sei es im Internet, Leute um sich scharen, Nachfolger suchen, Follower suchen. Gerade auch die Influencer, da muss man aufpassen, aus welchem Geist die sich bewegen, in welchem Geist sie sich bewegen. Ob das jetzt Influencer in unserer Nachbarschaft sind oder Influencer im Internet sind, prüft die Geister. Und übt und wächst in der Gnade der Geisterunterscheidung. Und folgt nicht jedem Geist und jeder Botschaft und jeder Nachricht. Ja, es besteht eine Versuchung darin, sich mit schlechten Nachrichten zu überfluten. Irgendwie tut einem das gut, ich weiß auch nicht ganz genau warum. Aber irgendwie sind schlechte Nachrichten vielleicht, es gibt da irgendeinen Vergleichsreflex. Wenn hier ein Psychologe unter euch ist, der kann es vielleicht psychologisch erklären, aber es gibt eine giftige Dosis, eine toxische Dosis von schlechten Nachrichten, die unsere Seele vergiftet. Das heißt, man muss hier sehr behutsam die Dosis steuern. Ich sage nicht, dass man auf der anderen Seite vom Pferd fällt und dass man sich komplett wie in einer Oase auf einer Insel von allem abschottet. Aber ich sage schon, und das ist mein Hinweis, meine Ermutigung, meine Warnung, passt auf, welche Dosis von dem Gift ihr zu euch nimmt. Ja? Ein bisschen Gift kann heilsam sein. Zu viel Gift wird tödlich sein. Das ist der vierte Hinweis. Habt Acht auf die falschen Propheten, auf die Influencer. Und dann zum Schluss der Hinweis, mein letzter Hinweis, der fünfte von fünf. Matthäus 6,33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Der Herr möchte, dass wir gut durch die Zeiten der Erschütterungen kommen. Persönlich, als Familie, als Gemeinde. Das ist sein Wunsch, das ist auch seine Verheißung. Er möchte gut, dass wir gut durch die Zeiten der Geburt wehen können. Aber um jetzt zum Abschluss ein anderes Bild zu gebrauchen, ein weiteres Gleichnis, das Jesus nimmt mit Blick auf die Endzeit, ist das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und das ist ein in Matthäus 13 findet sich das, auch ein sehr, sehr aussagekräftiges, vielschichtiges Gleichnis von Jesus, Matthäus 13, 24 bis 28. Das Gleichnis vom Unkraut, vom Weizen und vom Unkraut. Es geht ein bisschen in die Richtung, was den Unkraut betrifft, ist ein bisschen vergleichbar mit den Dornen. Dornen und Unkraut ist auch nicht so weit weg voneinander, aber auch im Bild, in der geistlichen Aussage des Wortes Gottes. Unkraut kann ersticken, wie auch Dornen ersticken können. Unkraut bringt schlechte Früchte hervor, destruktive Früchte. Und in diesem Sinne, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das Spannende an dem Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen ist, dass Jesus tendenziell gesagt hat, beschäftigt euch nicht zu sehr mit dem Unkraut. Ich kümmere mich um das Unkraut, wenn es so weit ist in der Erntezeit. Aber seid Teil des Weizens. Ja, zu Israel würde er sagen, seid Teil des Feigenbaums. Seht zu, dass ihr fruchtbar seid für das Reich Gottes. Seht zu, dass ihr fruchtbar werdet in den Verheißungen Gottes. Für euer Leben, für eure Gemeinde, für eure Stadt, für euer Land, auf allen Ebenen. Seht zu, dass ihr der Berufung folgt, die Gott euch gegeben hat. Und lasst euch alle Widerstände und schlechte Umstände zum Besten dienen, um noch mehr geheiligt zu werden, noch mehr gereinigt zu werden, noch mehr geläutert zu werden, noch mehr in die Reife zu kommen, um des Reiches Gottes willen, um fruchtbar zu sein im und für das Reich Gottes. Beschäftigt euch nicht so sehr mit dem Unkraut. Beschäftigt euch nicht so sehr mit den schlechten Nachrichten. Beschäftigt euch nicht so sehr mit dem, was euch Angst macht. Beschäftigt euch mit dem Reich Gottes und mit dem König des Reiches Gottes, Jeschua, Jesus, der König der Könige und der Herr der Herren, der König der Juden und unser Erlöser. Amen. So, das waren meine 5 Ratschläge angesichts von Zeiten zunehmender Bedrängnis und Erschütterung und Unruhen in der Welt und auch in unserem Umfeld und auch in unserer existenziellen Beschaffenheit. Die Unruhen nehmen zu, die Herausforderungen nehmen zu. Aber der Herr sagt zu dir und zu mir, sehe zu, dass ihr nicht in Panik verfallt. Sehe zu, dass ihr keine Angst bekommt. Sehe zu, dass ihr euer Herz behütet. Sehe zu, dass ihr mit euren Beziehungen in Frieden kommt. Sehe zu, dass ihr eure finanziellen Verhältnisse ordnet. Sehe zu auf die Einflüsse, achtet auf die Einflüsse, denen ihr euch aussetzt. Und weniger dem Unkraut, weniger den Dornen, weniger den schlechten Nachrichten, weniger dem Gift, sondern mehr dem, was positiv ist, was verheißungsvoll ist, was dem Reich Gottes gemäß ist, was unserem Herrn und Heiland gemäß ist, dem Messias. Und das ist meine Ermutigung. Und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Seht ihr, das große Gebot Jesu und des Neuen Testaments ist es, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben also 3 Liebesaufträge. Der erste ist zu Gott hin, die Beziehung zu Gott in Jesus Christus. Das zweite ist zum Nächsten hin. Und das dritte ist zu dir selbst hin. Habe Acht auf dein eigenes Herz, auf deinen Lebenswandel, auf das, worüber du in Verantwortung bist. Und Vater, ich möchte dir danken für diesen wunderbaren Morgen. Ich möchte dir danken für die Gebetszeit heute, für die Anbetungszeit. Und ich danke dir auch, dass dieses Wort in dieser Gegenwart Gottes hier seine Wirkung tun möge. Lass es eine Saat sein, die auf vorbereiteten Boden fällt, auf offene Herzen. Lass es eine Saat sein, die in uns allen keimt und fruchtbar wird. Fruchtbar wird zu deiner Ehre. Fruchtbar wird zum Wachstum und zum Bau deines Reiches und fruchtbar wird zur Vorbereitung deiner Gemeinde auf dein baldiges Kommen hin. In Jesu Namen. Amen.